Guten Morgen, liebe Geschwister.
Guten Morgen.
Jetzt bin ich schon wieder da, war erst gestern da. Ja? Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Wie hast du geheißen? Ein bisschen Novemberwetter habe ich mitgebracht. Ja? Und jetzt wollen wir uns heute mal den Epaphras ansehen. Epaphras, ein Mitarbeiter und Mitknecht, sogar Mitgefangener des Paulus. Ich lese jetzt alle Stellen, wo der Name Epaphras vorkommt. Das ist dreimal in den Briefen des Paulus. Ich beginne mit Kolosser 1. Ich lese jetzt die Verse 1 bis 8 und dann noch ein Stück 9, 10 und ein Stück von 11, dem sogenannten vierten Gemeindegebet des Apostels Paulus. Dort geht es um den Willen Gottes, wie auch bei Epaphras am Schluss werden wir das lesen, Kolosser 4, Vers 12. Da geht es auch um den Willen Gottes, nur dass ich es jetzt schon gesagt habe, das wird uns ein Stück weit beschäftigen. Ich lese Kolosser Kapitel 1. Ach, ich muss eigentlich schon den ersten Vers lesen. Erst mal 1 bis 8 und dann noch ein Stückchen weiter. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und treuen Brüdern in Christo, die in Kolosse sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit, indem wir für euch beten, hier schon für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von welcher ihr zuvor gehört habt, in dem Worte der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen, so wie es auch in der ganzen Welt ist und ist fruchtbringend und wachsend, wie auch unter euch, von dem Tage an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Jetzt Vers 7, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist mitgeteilt hat. Jetzt Vers 9 bis 11 ungefähr. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tage an, das ist jetzt das vierte Gemeindegebet des Paulus, deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke Frucht bringen und wachsen durch die Erkenntnis, oder besser in der Erkenntnis Gottes. Soweit, das ist der Schluss von Vers 10. Das sind also die ersten Verse, wo wir etwas von Epaphras hören. Und dann gibt es den Epaphras noch in Kolosser 4, also im gleichen Brief, Kolosser 4, 12 bis 16. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, auf dass ihr stehet vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel arbeitet für euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch auch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßet die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Gemeinde, die in seinem Hause ist. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so machet, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde, und dass auch ihr den aus Laodicea leset. Und noch ein Vorkommen im Philemonbrief am Schluss, Vers 23. Es grüßt dich, lieber Philemon, müsste man hinzufügen. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Soweit zum Text. Epaphras ist ein relativ unbekannter Mann unter den Mitarbeitern des Apostels Paulus. Und doch hat er einen ganz besonders wichtigen Dienst getan, vor allem in den Städten Kolosse, Hierapolis und Laodicea. Ich werde heute Morgen über die Geschichte zum Kolosse und Laodicea und Hierapolis nicht sagen. Da gab es im Jahr 61 ein Erdbeben und so weiter. Das hat mit meinem Vortrag heute nichts zu tun. Das ist eine andere Schiene. Wann hat Paulus diesen Epaphras überhaupt kennengelernt? Da gibt es die Behauptung, Paulus sei nie in Kolosse gewesen. Das nehme ich diesen Schreibern nicht ab. Paulus könnte ihn auf der zweiten Missionsreise kennengelernt haben, denn damals könnte Paulus auch in Kolosse gewesen sein. Und von dort aus hat er dann oder hätte er dann den Epaphras mitgenommen. Noch plausibler erscheint allerdings, dass er ihn auf der dritten Missionsreise mitgenommen hat oder kennengelernt hat. Denn auf dieser dritten Missionsreise, seiner letzten wirklich bekannten Missionsreise, war Paulus längere Zeit in Ephesus. Es ist für mich, habe ich schon gesagt, nicht nachvollziehbar, dass Paulus nicht in Kolosse war. Denn im Zusammenhang mit Epaphras muss Paulus auch Philemon aus Kolosse kennengelernt haben. Und wer weiß, vielleicht kannte Epaphras sogar den Onesimus, der ja auch von Kolosse war und der beim Philemon abgehauen ist. Vielleicht kannte ihn persönlich, sodass der entlaufene Sklave des Philemon von Epaphras erkannt wurde in Rom. Und so sein Weg zum Gläubigwerden auf diese Weise begann. Vielleicht hat ihn sogar Paulus gekannt und vielleicht hat er sogar bei Paulus um Hilfe nachgesucht. Jedenfalls ist dieser Epaphras durch Paulus Onesimus durch Paulus zum Glauben gekommen, wie auch Epaphras. Epaphras wurde, und das ist nun das, was mir wichtig ist, Epaphras wurde jedenfalls von Paulus intensiv belehrt, sodass er selber wieder Lehrer werden konnte. Das ist ähnlich wie bei Priscilla und Aquila, wo auf der zweiten Missionsreise in Korinth Paulus mit ihnen zusammen Zelte machte. Er war ja Zeltmacher, der Paulus, wie auch Priscilla und Aquila. Und dort haben sie nun zusammengesessen und haben die Zelte zusammengenäht. Und da gab es eigentlich die Belehrung. Und so wurden Priscilla und Aquila wurden dann zu Lehrern, insbesondere für Apollos, der bei uns ja, den ich ja vorletztes Mal hier behandelt habe. Also so war auch Epaphras ein Mann, der von Paulus belehrt worden ist in seinem Evangelium. Und dieses Evangelium fing ja erst auf der zweiten Missionsreise an, als er von Asien oder Kleinasien eigentlich, von der Asia nach Europa übersetzte. Und die erste Station war das bekannte Philippi in Apostelgeschichte 16, glaube ich, wenn ich richtig weiß. So, in den Berichten zu Epaphras geht es, und das ist das Thema für heute Morgen auch, um die Belehrung der Gemeinde. Ich habe gelesen, wie ihr gehört habt von Epaphras. Und dann geht es um die Erkenntnis des Willens Gottes. Und dann geht es um das Gebet oder das Gebetsringen eigentlich. Und das soll uns nunmehr beschäftigen. Bevor ich aber weitermache, wollen wir uns einmal den Namen Epaphras ansehen. Da kann man im Lexikon zur Bibel lesen, dass man den Namen Epaphras von Epaphroditus ableiten kann. Und es soll eine Kurzform davon sein und das würde dann der Liebliche bedeuten. Und dieser Epaphroditus kommt im Philipperbrief vor. Man könnte noch mehr dazu sagen, aber das genügt. Die in meinen Augen richtige Wiedergabe stammt von dem Wort Phraso, Epaphras, Phraso. Dieses Wort bedeutet, 10 aus 10 Möglichkeiten, allein wenn man das Lexikon aufschlägt, bedeutet zeigen, anzeigen, dann sagen und reden, meinen, dann gibt es noch wahrnehmen, erkennen, einsehen, erwägen, erinnern und einiges mehr. Von diesem Wort Phraso wird auch unser Lehnwort Phrase abgeleitet. Phrasen sind leere Worte, leeres Geschwätz ohne Inhalt. Doch kehren wir zu der oben genannten Worterklärung zurück. Epaphras bedeutet in meinen Augen der Mann, der über den Phrasen dieser Welt steht, der über den Wahrnehmungen, Erkenntnissen und Meinungen unserer Welt steht und der über der heutigen, auch damaligen Weltsicht und Weltansicht steht. Das ist für mich Epaphras. Epaphras ist auch einer, der über den Tellerrand hinausschaut und nicht bei der Ich-Sucht der allgemeinen Auslegung stehen bleibt. Gerade auch deshalb hat Epaphras einen wichtigen Dienst getan, damals für Kolosse und die anderen zwei Städte und auch für mich. Damals gab es einen Bruder wie Epaphras und so wünsche ich es mir auch für heute, von Gott beauftragte Brüder, die das tun können, was einst Epaphras getan hat. Ein Bruder, der in der Gemeinde steht, unabhängig von den Lehrmeinungen dieser Welt mit ihrer liberalen Theologie und der vom Wort geprägt worden ist und der das Evangelium, wie es dem Apostel Paulus offenbart worden ist, weitergibt. Ein Bruder, der nicht von dem Geschwätz und den Phrasen dieser Welt angekringelt ist, sondern von dem gefüllten Wort Gottes erfüllt ist. Das wünschen wir uns alle, dass wir von dem gefüllten Wort Gottes ergriffen sind. Und ein Mann, der auch nicht vom Halbwissen dieser Welt geprägt ist, obwohl er sich in dem Wissen dieser Welt durchaus bestens auskennen darf und sogar soll, sondern der geprägt ist von dem Gott des Wissens. Ein Gott des Wissens haben wir. Müssen wir uns immer vor Augen stellen, wir haben einen Gott des Wissens, einen Gott der Wahrheit, der Gott alles, der alles weiß. Und dazu lese ich 1. Samuel 2, Vers 3 und dort heißt es, denn ein Gott des Wissens ist Yahweh. Denn ein Gott des Wissens ist Yahweh. Und von ihm werden die Handlungen gewogen, auch unsere Handlungen. Denn ein Gott des Wissens ist Yahweh und von ihm werden die Handlungen gewogen. 1. Samuel 2, Vers 3. Das darf uns auch an Kolosser 2, Vers 3 erinnern, wo geschrieben steht, dass in Gott verborgen sind alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Des Wissens, nicht der Erkenntnis, das ist falsch. Des Wissens. Wo diese Leute wie Epaphras in den Gemeinden fehlen, und sie fehlen oft, braucht man nur in die heutige Christenheit, in die Gemeinden hineinschauen, werden diese sehr schnell zur Beute Beräter, also Leute, die schwätzen können, Beräter, Verführer, die biblische Botschaft systematisch verdrehen. Und das ist heute, war es vielleicht früher auch schon, unsere Not. Unsere irdischen Gedankengebäude sind doch eher Vermutungen als sichere Erkenntnisse. Nur das Wort Gottes ist Wahrheit, das wissen wir alle auch. Nur das Wort Gottes ist Wahrheit. Und wer dem Wort der Wahrheit folgt und es in sich trägt, der darf auch über den Phrasen dieser Welt stehen. Und ihrer Weisheit natürlich. Epaphras tat seinen Dienst in den drei Gemeinden Kolosse, Laodicea und Hierapolis. Habe schon vorgelesen, Kolosser 4, Vers 13. Das sind Städtenamen mit einer ganz tiefen Bedeutung auch für die Gemeinde von heute, auch für uns heute. Ich möchte jetzt diese drei Städtenamen übersetzen und auch einen Sinn und zu einer Bedeutung für unsere Zeit möchte ich das führen. Zunächst Kolosse. Der Name bedeutet hohe Säulen. Bei den Säulen geht es bildlich gesprochen und von der Symbolik her gesehen um die Belehrung, die Indoktrinierung in unserer Zeit und durch ihre Mächte. Säulen sind keine Tragelemente, sondern eher Schauobjekte oder Bildsäulen, wie Menge übersetzt. Das Wort Kolosse kommt nur im Kolosserbrief und nur im Zusammenhang mit der Stadt Kolosse vor. Sonst werden die Säulen mit Stylon bezeichnet, etwas Feststehendes, an dem man sich orientieren kann. Aber Kolosse ist eher das Modell der Weisheit dieser Welt als die Weisheit Gottes. Bei der Gemeinde geht es um etwas anderes. Ich denke hier an die Säulenhalle Salomos, wo Jesus mit seinen Jüngern war und sie belehrte, aber auch die Jünger selbst verkündigten dort das Wort Gottes. Aber die Säulenhalle Salomos war eigentlich vom Wort her nur eine Halle. Aber es ist aus der Geschichte bekannt, dass dort 50 Säulen waren. Dieses Wort Stylos kennen wir auch aus Galater 2, Vers 9. Und das ist jetzt wichtig. Jakobus, Kephas und Johannes wurden als Säulen in der Gemeinde angesehen. Und da hat jetzt das Wort Stylos, das Wort Säule, einen Sinn. Oder auch Offenbarung 3, Vers 12. Die Überwinder werden von Jesus zu einer Säule gemacht im Tempel seines Gottes. Und dann bedeutet Kolosse einfach unsere Welt mit ihren Elementen, ihren Prägungen und allem, was sie an Wissen zu bieten hat. Die Säulen sind auch die Weisheit dieser Welt, wie ich schon sagte. So muss man diese Stadt, ihren Namen interpretieren. Und jetzt modern zu Kolosse gehört auch die ganze moderne Ökologie, die Klimareligion und manches andere, was in unserer Welt heute aktuell ist. Die zweite Stadt ist Laodicea. Deutsch, Volksgerechtigkeit. Es ist die Zeit der Demokratien, wie wir aus Offenbarung 3 wissen, ist Laodicea auch die letzte Gemeinde aus den sieben Sendschreiben. Und Laodicea steht einfach für Lauheit und Unverbindlichkeit, Offenbarung 3, Vers 15. Ist das nicht auch ein wichtiger Zug unserer Zeit, wo es viele Mitläufer und Konsumenten gibt, aber wenig Engagierte? Es ist die Zeit der Lauheit, wo man durch viele fremde Einflüsse das Feuer des Heiligen Geistes zum Erlöschen bringen will und kann. Unsere Antwort lautet: Den Geist löschet nicht aus, 1. Thessalonicher 5, Vers 19, oder den Geist dämpft nicht. Und hierher, jetzt werde ich nochmal modern, und hierher gehört auch der sogenannte Neo-Evangelikalismus. Er bindet auch andere Kirchen mit ein. Vielleicht hört es jemand nicht gern, was ich sage, aber es ist so. Besonders auffallend bei der Deutschen Evangelischen Allianz. Muss nur das neue Team da an der Spitze sehen, ihre Unverbindlichkeit gegenüber Jesus. Kann man nachlesen in Idea vor einigen Wochen ein Interview. Dann der ganze moderne Post-Evangelikalismus. Er vertritt eine heute gelebte Lebensauffassung, will aber trotzdem eine Anbindung an das Evangelium und den Glauben, wobei er allerdings keinesfalls das Wort Gottes als Wort Gottes vertritt. Man legt die Bibel nach eigener Meinung und eigenem Empfinden aus. Die dritte Stadt ist Hierapolis. Das Wort kommt von Hieron, geweiht, priesterlich, und das kann man abgeleitet auch als heilig übersetzen. Diese Stadt symbolisiert die geistliche Einflussnahme durch viele, viele Mächte der unsichtbaren Welt. Vielleicht gilt als Schlüsselwort hierzu, dass euch, Kolosser 2, Vers 8, dass euch nicht jemand als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Hierzu gehört auch die ganze Verführung durch okkulte Mächte, durch Einflussnahme aus der unsichtbaren Welt in die Gemeinden hinein, die sich in vielen Sonderlehren zeigen. Die Sondergruppierungen heute sind nicht mehr überschaubar. Nicht mehr schaubar. Hier gilt nur die Antwort an Timotheus: Du bleibe in dem, was du gelernt hast. Nicht, wenn man in die ganze sogenannte christliche Szene hineinschaut, es ist unübersehbar, unüberschaubar geworden, was hier alles angeboten wird. Und das heißt für mich: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, und deshalb sind wir auch hier zusammengekommen. Mit den soeben gemachten Darlegungen habe ich auch das beschrieben, was heute in unserer Welt aktuell ist. Kolosse, die Säulen der Weltweisheit, Laodicea, Lauheit, Hierapolis, Einflussnahme von der unsichtbaren Welt, und darin muss die Gemeinde sich bewähren, aber darin muss die Gemeinde auch das Evangelium verkündigen und darin muss auch die Gemeinde im Gebet stehen. Und das ist genau das, was Epaphras getan hat und was wir von ihm lernen können und wollen. Ich lese noch einmal Kolosser 1, Vers 3 bis 7 oder 8. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit, indem wir für euch beten. Jetzt merken wir, wie wichtig das Gebet ist. Nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von welcher ihr zuvor gehört habt, in dem Worte der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, nach Kolosse, so wie es auch in der ganzen Welt ist und ist fruchtbringend und wachsend, wie unter euch von dem Tage an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Da ist ein Bruder namens Epaphras, der von Paulus belehrt worden ist, von ihm nach Kolosse geschickt worden ist. Und dann belehrt dieser Epaphras, und damit sind wir am ersten Punkt seiner Aufgabe der Belehrung, und dann belehrt dieser Epaphras sie in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Evangelium ist das Wort der Wahrheit. Es ist keine Ableitung, sondern es ist Wahrheit, göttliche Wahrheit. Und dann beginnen sie, jetzt bin ich in Vers 4, dann beginnen sie zu glauben, nachdem Epaphras ihnen das Evangelium, das Wort der Wahrheit des Evangeliums beigebracht hat, verkündigt hat, glauben sie in Christus Jesus. Und dann beginnen sie eine Liebe zu allen Heiligen zu entwickeln, wegen der Hoffnung, die für sie aufgehoben ist in den Himmel. Wegen der Hoffnung, die sie haben nach oben, deshalb entwickeln sie eine Liebe zu allen Heiligen. Und das haben die Kolosser verstanden und verinnerlicht. Und dann haben sie, die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt. So steht es in Vers 6. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, das ist die Gnade Gottes, die uns das alles gegeben hat. Noch einmal, das Wort der Wahrheit des Evangeliums und den Glauben und dann die Liebe zu allen Heiligen und die Hoffnung, die dazugehört. Aus diesem Grund haben sie auch die Liebe zu allen Heiligen entwickelt. Und dann haben sie die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt, die dahinter steht. Und das ist auch das, was uns betrifft. Die Kolosser haben hier, was ihnen der Epaphras erzählt hat, aufgesaugt. Sie haben das Wort und die Gnade erkannt. Da hat Gott in sie etwas hineingelegt, was nur von ihm kommen kann. Denn ihn erkennen, da steht vorne immer das Wort Epi oder Ep. Und das heißt, die Gnosis heißt Wissen, aber Epignose ist die Erkenntnis. Und hier in Kolosser, in diesen Texten, die ich vorgelesen habe, ist immer nur von der Erkenntnis die Rede, nicht von etwas anderem. Ja, da hat Gott in sie etwas hineingelegt, was nur von ihm kommen kann. Denn ihn erkennen kann man nicht von menschlicher Seite aus, sondern nur von göttlicher Seite. Und deshalb betet Paulus so intensiv für die Geschwister, denn nur durch intensives Gebet lässt sich so etwas erreichen, beziehungsweise auch vertiefen und verinnerlichen. Das schreibt er ja schon am Anfang des ersten Kapitels, Vers 3, ich habe das jetzt schon zweimal vorgelesen. Sie wissen jetzt nicht nur etwas von der Wahrheit und der Gnade, sondern haben sie auch erkannt, sie haben sie tief erfasst. Sie ist in ihnen tief gegründet worden und durch den Heiligen Geist, das gehört dazu, aufgeschlossen worden. Und Paulus ergänzt diesen Abschnitt durch den Begriff Liebe im Geist. Nicht wahr? Die Liebe im Geist haben sie erhalten zusammen. Sie haben nicht nur die Liebe zu allen Heiligen bekommen und erfasst, aufgrund der Hoffnung, die für sie in den Himmel aufgehoben ist, sondern sie haben auch die Liebe im Geist erhalten. Da steht es in Vers 8, die Liebe im Geist erhalten, ein Begriff, der nur hier vorkommt. Aber er wird ergänzt durch Römer 15, Vers 30. Da sagt Paulus, ich bitte euch, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Also zuerst heißt es, sie haben die Liebe im Geist erhalten. Und hier schreibt Paulus, dass wir durch die Liebe des Geistes mit ihm kämpfen sollen in den Gebeten. Und das ist so wichtig. Auch ein Paulus brauchte das Gebet. Die Brüder brauchen das Gebet. Wir dürfen darin nicht aufhören. Jeder Bruder, jeder Verkündiger braucht das. Auch ein Paulus brauchte es. Und das steht noch ein oder zweimal so ähnlich in der Schrift. Und dieses Wort wird ergänzt durch das Anliegen des Paulus, des Epaphras. Es ist sein Anliegen, dass diese Liebe im Geist auch zu dem Gebet für die anderen führt. Dies wird ergänzt, und wir erinnern uns an Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns von Gott gegeben worden ist. Wenn der Heilige Geist in uns ausgegossen ist, dann ist auch die Liebe zu Heiligen, zu allen Heiligen in uns lebendig geworden. Der geistliche Mensch darf diese Liebe, die Liebe im Geist entwickeln. Genau das haben die Kolosser durch den Dienst von Epaphras erlebt. Ich will das noch einmal vertiefen, dieses Schicken des Epaphras nach Kolosse und den anderen zwei Städten. Nicht? Da ist ein Mann geschickt worden und die Gläubigen haben das, was er sagte, aufgenommen und verstanden. So, seht, so ist es doch in manchen Kreisen und in kleinen und auch größeren Gemeinden. Da denke ich, Entschuldigung, dass ich so direkt werde, auch an München. Nicht, da ist ein Bruder gekommen, Karl Merz, und hat eine Gemeinde entwickelt mit diesem Evangelium. Ich denke an Johannes Ullmann in Dorf Chemnitz. Ein Mann steht auf und prägt eine ganze Gemeinde, eine ganze Generation oder gar zwei Generationen von diesem Evangelium. Aber das sind nicht nur die zwei Namen, die ich jetzt hier nenne. Das ist durch unsere ganze Geschichte, auch der christlichen Allianz gewesen, sind Brüder aufgestanden oder von Gott berufen worden und haben eine Gemeinde entwickelt, haben auf einmal dieses Evangelium in gewisse Kreise oder verschiedene Kreise hineingelegt. Unser Tagungsplan ist sehr klein geworden, waren viel mehr Kreise drin. Von Hamburg angefangen bis, ich weiß nicht, was da alles drin gestanden, in Zürich und noch anderes mehr im Süden. Nicht, da ist ein Bruder, den schickt der Herr, und er prägt eine ganze Gemeinde in diesem Evangelium, wie es dem Paulus geschenkt worden ist, und hat es, wie Epaphras und viele andere auch, weitergegeben. Da werden wir an 2. Timotheus 2, Vers 2 erinnert, wo geschrieben steht, was du in Gegenwart vieler Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treuen Männern an. Welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren, das ist Epaphras. Er war tüchtig, andere zu lehren. Er war fähig und von Gott berufen, gesandt, eine Gemeinde mit zum Glauben zu führen und in diesem Evangelium zu prägen. So geschah es immer wieder und man kann nur bitten, dass so etwas weiterhin geschieht, dass es weiterhin Brüder gibt, die eine Gemeinde prägen und entwickeln, im Glauben, in der Liebe und was ich alles andere noch gesagt habe. Und da komme ich noch einmal auf das Gebet zurück. Das geht nur durch das Gebet und wenn ich in die heutige Zeit hineinschaue, wie dürftig ist die Verkündigung geworden, nicht wahr? Liebe Brüder, liebe Geschwister, lasst uns treu bleiben im Gebet, gerade auch für die Gemeinde, die Verkündiger und die Verkündiger, dass Gott sie schickt, um seine Gemeinde zum Ziel zu bringen. Sicherlich leben wir in einer Abfallszeit, aber das heißt nicht, dass das Evangelium aufhört. Ganz im Gegenteil. Jetzt erst müssen wir dranbleiben. Jetzt erst müssen wir verkündigen. Nachdem Paulus all das erwähnt hat, was dieser Epaphras getan hat, und dass er sogar sagt, ich bete sogar für euch, auch gerade weil dieser Epaphras so stark unter euch gewirkt hat, da betet er jetzt das sogenannte vierte Gemeindegebet. Alle vier Gemeindegebete entfalten tiefe geistliche Wahrheit und Erkenntnis. Wenn ich diese vier Gemeindegebete lese, dann wird mir es immer ein bisschen schwer ums Herz. Wer versteht das alles? Diese Texte sind wie 100-Euro-Scheine und die müssen wir jetzt umsetzen in Münzen, in, heute sind das Cent, keine Pfennige mehr, müssen wir umsetzen in die Pfennige des täglichen Lebens, damit wir sie auch leben können. Und ich lese jetzt Kolosser 1, die Verse 9 und 10 noch einmal. Deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens. Darum geht es. Wir sollen mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werden. Jetzt kommt was dazu. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und das ist für mich der Schlüssel. Wenn ich von Gott geschenkt bekomme, geistliches Verständnis und Weisheit, dann kann ich auch die Erkenntnis seines Willens erkennen und umsetzen. Und jetzt geht's weiter, dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend. Höre ich auf. Da kommt jetzt noch in Vers 10, und wachsend in der Erkenntnis Gottes, das ist ein anderes Thema. Nachdem Paulus alles gehört hat, was in dieser Gemeinde in Kolosse, und wir dürfen hinzufügen, auch in Laodicea und Hierapolis geschehen ist, da hört er nicht auf, für diese Gemeinde zu beten. Und das muss auch unsere Aufgabe sein. Mitunter hören wir wieder von neuen Gemeinden oder wo sich in einer Gemeinde etwas entwickelt, sogenannte in Anführungszeichen Erfolge in einer Gemeinde, und dass das Wort wächst und dass das Wort Frucht bringt und das nicht nur in Zahlen nach außen, sondern auch nach innen, das ist da Frucht bringen. Dann müssen wir beten. Das ist eine doppelte Aussage. Frucht, viel Frucht kann auch bedeuten, dass viele Menschen gewonnen werden. Frucht nach innen, dass ich vollkommen werde, ein vollkommener geistlicher Mensch werde. Ja, wenn man so etwas hört, Paulus hat das gehört, dann betet er. Wenn man so etwas hört von einer Gemeinde oder Gruppe oder in einem Zirkel, einem Kreis, dann freut man sich und tritt ein für diese Geschwister im Gebet. Das Gebet ist dringend notwendig, anders geht es nicht. Also, Paulus betet und bittet in diesem vierten Gemeindegebet, dass die Kolosse erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis seines Willens. Das ist die tiefe Erfassung seines Willens. Und ich habe es schon einmal gesagt, gerade im Kolosserbrief wird von dieser Erkenntnis seines Willens gesprochen. Ich komme in Kapitel 4, Vers 12 nochmal kurz darauf zurück. Nun dürfen wir das aber nicht zu theoretisch sehen, an dieser Stelle vor allem. Sonst machen wir einen Fehler. Die Erkenntnis seines Willens soll uns erfüllen in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Ich wiederhole das noch einmal, was ich schon vorhin sagte. Was bedeutet das? Das sind die zwei Begriffe, die wir brauchen, um den Willen Gottes auch umzusetzen. Und hier geht es in diesen Sätzen nicht um Theorie, sondern um Praxis. Ich kann das alles nicht in weltlicher Gelehrsamkeit bekommen. Ich kann das nur durch göttliche Weisheit und göttliches Verständnis erhalten. Und was sind die Auswirkungen der Erkenntnis seines Willens, wenn wir dann Gott das geistliche Verständnis und die Weisheit dazu gibt? Und das sind drei Punkte. Erstens, um würdig des Herrn zu wandeln, dass wir ihm keine Schande bereiten, nicht wahr? Zu allem Wohlgefallen, das heißt, dass wir ihm in allen Stücken wohlgefallen. Wir können nicht leben, wie wir wollen. Wir können nicht in Lauheit leben, sondern wir wollen ihm so wandeln, dass wir ihm wohlgefallen. Und dass wir in jedem guten Werke Frucht bringen. Diese drei Dinge beinhaltet der Wille Gottes hier in den Versen 9 und 10. Und diese müssen wir nun umsetzen und leben. Und nun muss ich fragen, wie gelingt diese Umsetzung? Und das heißt für mich einfach als Antwort, indem wir nach dem Willen Gottes fragen, und dazu gibt uns die Schrift mindestens drei Antworten. Und über diese drei Antworten, über den Willen Gottes, will ich nun etwas kurz noch sagen. Was ist der Wille Gottes gegen uns? Welchen Willen Gottes sollen wir erkennen? Und die erste Antwort lautet, der erste Willenskundgebung, die Gott uns gibt, ist der Gehorsam. Dazu Epheser 6, Vers 5 bis 7. Ihr Knechte, gehorchet euren Herren nach dem Fleische mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, wie dem Christus. Also ein Sklave damals, ich bleibe bei dem Wort stehen, ein Knecht damals, soll seinem Herrn dienen, als ob er dem Christus dient. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Das ist der Wille Gottes. Gehorsam gegen, damals gegen diese, die den Sklaven angestellt hatten, und heute als Ableitung gegenüber unserem Herrn. Der Text ist zunächst auf das Verhältnis Sklave, Herr oder Gebieter gesprochen, dann aber nimmt Paulus dieses Verhältnis als ein Beispiel auf das Verhältnis Knecht Christi zu Christi selbst, Christus selbst. Der Gläubige wird aufgefordert, seinem Herrn, das ist Christus, von Herzen und in Gutwilligkeit zu dienen, und das ist der Wille Gottes gegen uns. Ich wiederhole das erste Stück des Gehorsams. Im Gehorsam unserem Herrn Jesus Christus dienen, und das von Herzen, und das ist der Wille Gottes gegen uns. Also eine ganze Unterstellung unter Jesus Christus. Eine ganze, wie soll ich sagen, das, was er von uns will und dem Wort Gottes gehorsam sein, das ist der Wille Gottes gegen uns. Als Knechte Christi sollen wir den Willen Gottes tun. Es ist doch selbstverständlich, wer in Christus ist, ihm gehört, ihm ganz gehört, der will auch das, auch darin ganz gehorsam sein. Der Gehorsam umfasst unsere ganze menschliche Existenz. Auch das ist irgendwie verständlich, wenn wir Christus gehören. Doch dank unserem Herrn Jesus Christus, dass wir unseren Gehorsamsweg nicht aus eigener Kraft gehen müssen. Denn in Galater 2, Vers 20 steht, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Im Willensakt der Hingabe an Christus dürfen wir unseren Weg des Gehorsams gehen. Noch einmal, so wie ein Sklave seinem Herrn gedient hat oder dienen sollte, nach dem Willen Gottes, so sollen wir dem Herrn Jesus Christus gehorsam sein und dienen. Die zweite Willenskundgebung Gottes gegen uns ist die Danksagung. Wir lesen in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Dank saget in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Gegen euch ist die Übersetzung. Aber dort steht dieses Wörtchen es, das wir alle gut kennen von den Verkündigungen her. Und es bedeutet in hinein. Das heißt also, Dank saget in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus in euch hinein. Christus muss den Willen Gottes in uns hineinlegen. Allein können wir den gar nicht da reinschieben. Und das ist immer wieder das Gleiche. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Immer wieder das Gebet. Immer einfach die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Dankbarkeit ist eine Grundhaltung dem Vater gegenüber. Die Zuvorbestimmung zur Sohnschaft, Epheser 1, Vers 5, führt in eine tiefe Dankbarkeit oder muss in eine tiefe Dankbarkeit führen. Der Sohn dankt dem Vater und wir die Söhne danken Gott, dem Vater, durch Jesus Christus in allem. 1. Thessalonicher 5, 18, wie ich vorgelesen habe. Und danken Gott, dem Vater, durch ihn, durch Jesus Christus. Auch eine Stelle aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 17. Es war für mich ein durchaus beachtenswertes Erlebnis zu entdecken, dass man für das, worum man betet und bittet, zuerst dankt. Wir danken zuerst und dann bitten und beten wir. Das ist eigentlich die richtige geistliche Haltung, aber auch wenn wir die Reihenfolge mitunter etwas anders gestalten, aber das ist dann auch keine Todsünde. Das kann aber für viele unsere Gebetsanliegen eine neue Richtung bedeuten. Wir danken zuerst und dann bitten und beten wir. Die dritte Willenskundgebung Gottes gegen uns ist die Heiligung. Wir lesen 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Und das ist ganz deutlich. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung oder Heiligkeit, wie man will. Heiligung, wie macht man das? Die Heiligung ist und bleibt ein Werk des Heiligen Geistes. Wir können uns selber nicht heilig machen, es ist unmöglich. Und alles Göttliche können wir uns auch nicht in uns hineinlegen, wie ich vorhin sagte. Das ist auch ein Akt, eine Handlung Gottes an uns und in uns. Aber unsere Bereitschaft, unsere innere Anteilnahme, unser inneres Dabeisein, das ist wichtig. Also die Heiligung ist und bleibt ein Werk des Heiligen Geistes. Und da gibt es eine Vokabel oder ein Wort, das hier mir eigentlich wichtig geworden ist. Und das ist die Selbstreinigung. Wir lesen dazu 2. Korinther 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Christi. Also, die Selbstreinigung, die ist ganz wichtig, dass ich das, was einfach an Befleckung des Fleisches und Geistes an mir, was ich entdecke, durch dumme Gedanken zum Beispiel, oder durch eine dumme Handlung, oder durch ein dummes Geschwätz und was da alles gibt, dass ich das mich immer wieder selbst reinige und das einfach vor das Angesicht Christi bringe und ihm einfach sage, dass er das alles wegnimmt, vergibt und dass er das alles wegreinigt und dadurch tue ich meine Heiligkeit oder mein Heiligsein vervollständigen. Also, es ist auch die Bereitschaft, alles, was wir an Falschem an uns entdecken, loszulassen und damit uns selbst zu reinigen. Ohne Reinigung gibt es keine Heiligung. Deshalb ist Reinigung so wichtig, aber auch die Bitte um Heiligung durch den Heiligen Geist. Heiligung heißt auch mit dem Geist erfüllt sein. Auch das ist eine Bitte. Können wir auch nicht selber machen. Mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, Epheser 5, Vers 8. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann haben andere Geister eben keinen Raum in uns. Und damit wird deutlich, wie wichtig es ist, ein Leben mit Christus zu leben und auch zu führen. Und es ist für mich auch erstaunlich, dass diese Forderung nach Heiligung gerade im Entrückungskapitel steht, nämlich in 1. Thessalonicher 4. Wir wollen doch einmal als Geheiligte vor Christus stehen und nicht als solche, deren Lebenswerk verbrennt. Nachzulesen 1. Korinther 3. Was bringen wir da alles mit? Ich auch und ihr vielleicht auch. Wir bringen da noch mit Heu, Holz und Stroh. Sicherlich, unser Leben wird nie ganz perfekt werden. Ja. Aber wir wollen doch nicht, dass unser Leben verbrennt. Nein, wir wollen, dass unser Lebenswerk von Christus verwandelt wird in Herrlichkeit. Und deshalb 1. Thessalonicher 4, Vers 8 noch das ernste Wort. Deshalb, nur wer dies, die Heiligkeit, verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und deshalb ist die Bitte um die Erfüllung mit Heiligem Geist so wichtig, dass wir in Heiligkeit einmal vor ihm stehen dürfen, darauf gebaut haben, das muss ich jetzt so ergänzen, Gold, Silber und edle Steine, das ist ganz wichtig. Nun haben wir uns lange mit den ersten Versen in Kolosser 1 beschäftigt und vor allem auch mit dem Willen Gottes in dem 4. Gemeindegebet. Kehren wir nun zu Epaphras zurück. Ich habe da eine Überschrift gemacht, Epaphras, der Gebetskämpfer. Wir lesen dazu noch einmal Kolosser 4, Vers 12 bis 13. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, auf das ihr steht vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel für euch arbeitet, für euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so machet, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea leset. Der Weg durch diese Welt ist kein Spaziergang, der geistliche Weg. Schon Paulus ringt um die Kolosser und Laodicea, wie ich am Anfang schon gesagt habe, aber dazu noch Kolosser 2, Vers 1, denn ich will, dass ihr wisset, Welch großen Kampf, Paulus, ich habe um euch und die in Laodicea und so viele, die mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Da betet der Paulus schon für uns. Nicht? Da betet er schon für uns. Er denkt schon an uns, die sein Fleisch nicht gesehen haben. Wir sind schon eingeschlossen worden in das Gebet des Paulus. Wir brauchen das Gebet, und für dieses Gebetsringen ist insbesondere Epaphras ein Vorbild für uns. Es geht nicht nur um das Tischgebet oder ein gelegentliches Gebet, sondern es geht in der heutigen Zeit um den Gebetskampf und das Gebetsringen. Und da stehen gleich die drei Städte wieder beieinander, Kolosse, Laodicea und Hierapolis. Und ich darf auf den Anfang Bezug machen. Und da lesen wir in Kolosser 4, Vers 12, dass Paulus, dass Epaphras von Kolosse war, ne? Wo auch der Onesimus herkam und wo auch der Philemon herkam. Epaphras hat für die Gemeinde in Kolosse einen ganz wichtigen Dienst getan. Da sieht man auch, mit welchem Ernst er bei der Sache war und indem er alle Zeit für die Kolosse ringt in seinen Gebeten. Und da steht noch etwas in Vers 13, dass er viel arbeitet für die Kolosser und die Laodicea und die Hierapolisser. Ja. Wie er das gemacht hat bei Paulus, das wissen wir nicht. Da gab es noch kein Internet und noch kein Telefon. Aber er hat vielleicht da Leute aus Kolosse da gehabt, hat sie belehrt im Evangelium und vieles andere mehr. Nun müssen wir fragen, was war das Ziel der Gebetsarbeit von dem Epaphras? Es heißt dort nämlich, dass die Kolosser, das ist Kolosser 4, dass die Kolosser vollkommen dastehen. Das ist das Ziel der Gebetsarbeit. Dass sie völlig überzeugt sind in allem Willen Gottes, über den wir schon am Anfang gesprochen haben. Bei Dastehen steht eine Wurzel dahinter, die Istemi heißt. Und von der auch das Wort Statik herkommt. Dann sollen sie vollkommen stehen oder auch zielgerichtet. Das Wort vollkommen heißt auch zielgerichtet. Auf Jesus ausgerichtet, auf das Ende ausgerichtet, auf unser eigenes nach der Gemeinde. So sollen sie dastehen. Sie sollen dastehen, ich füge das jetzt hinzu, wie Säulen, die nicht wanken in einer heidnischen Umwelt. Das sind in einer heidnischen Umwelt auch hier. In einer Welt der Verführung. Steht eine Frau in England vor einer Abtreibungsklinik, kein Mensch da, die Klinik geschlossen, und steht still da und betet, kommt die Polizei und fragt, was sie macht. Sie betet, wird sie verhaftet. Ist dann freigesprochen worden. Ist wieder gemacht, ist wieder verhaftet worden. Die Aussagen, die kenne ich noch nicht. Das England, da ist die Gedankenpolizei unterwegs, kommt auch zu uns noch. In China schon längst Tatsache für unsere Geschwister. Nicht, die sollen dastehen wie Säulen. Nicht von ungefähr steht dort das Wort vollkommen dastehen, denn das Wort Kolosse wird nach dem Lexikon von Langenscheid mit Riesenbildsäule wiedergegeben. Das sind die Riesenbildsäulen der heidnischen Umwelt und der Verführung. An diesen sollen wir uns nicht ausrichten oder orientieren, aber an den Geschwistern, die fest dastehen und die vollkommen dastehen und die nicht wanken, an denen dürfen wir uns orientieren. Also, noch einmal das erste Stück, dass sie vollkommen dastehen, die Gemeindeglieder von Kolosse, sag ich mal. Und dann kommt als zweites, dass sie völlig überzeugt sind in allem Willen Gottes. Kolosser 4, 12. Über den Willen Gottes habe ich oben ja schon einiges gesagt, von dem Willen Gottes gegen uns. Aber es ist auch der Wille Gottes, den muss Gott in uns hineinlegen, wie es auch bei der Heiligkeit ist. Wir müssen ihn verinnerlichen, ihn in uns immer wieder vor Augen halten. Und ich wiederhole das noch einmal, den Gehorsam gegen Christus, die Danksagung und der Wunsch, das Ziel der Heiligung, das ist der Wille Gottes gegen uns. Zweifellos ist es so, wenn wir heute über allen Willen Gottes sprechen würden, dann müssten wir uns bis Mitternacht hier noch zusammenfinden oder bis zum frühen Morgen, wie es Paulus einmal getan hat. Aber der Wille Gottes gegen uns, für uns, der ist heute Morgen dran gewesen. Also, wir sollen überzeugt sein in allem Willen Gottes für uns, füge ich hinzu. Dass wir vollkommen dastehen. Dass wir völlig überzeugt sind in seinem Willen jetzt. So mal gesagt. Nun dürfen wir zusammenfassen, was uns dieser gewaltige Text zu sagen gehabt hat. Dass wir um Brüder bitten, die die Gemeinden belehren und die auch in die Anfangsgründe einer Gemeinde das paulinische Evangelium hineintragen dürfen und können. Und dann dürfen wir darum bitten, dass wir den Willen Gottes erkennen. Und dazu brauchen wir Weisheit und geistliches Verständnis, um das auch umzusetzen und zu erkennen, auch zu erkennen. Das bedeutet, dass wir das, was Gott von uns will, auch umsetzen können in tägliche Münze. Das sind vor allem, ich wiederhole es noch einmal, der Gehorsam, die Danksagung und die Heiligung. Und das ermöglicht uns den würdigen Wandel dem Herrn gegenüber. Das ermöglicht, dass wir ihm in allem wohlgefallen und das ermöglicht, dass wir in jedem guten Werke Frucht bringen. Und dann ist Epaphras ein Vorbild für den Gebetskampf in einer heidnischen Umwelt, die ohne Hoffnung ist. Und die Gott nicht kennt, das dürfen auch wir zu unserem Anliegen machen, diesen Gebetskampf, indem wir unsere Gemeinde und Gemeinden vor Gott tragen, dass er sie feststehen lässt, vollkommen macht und dass sie den Willen Gottes erkennen kann oder die Geschwister erkennen können und darin auch überzeugt werden. Das betrifft natürlich, um es zu wiederholen, jedes einzelne Glied selbst. Es sind heilige Worte, die dort geschrieben stehen im Anfang des Kolosserbriefes. Der Herr möge Gnade schenken zur Umsetzung. Und dann bleibt nur noch ein Schlusswort übrig. Im Brief an Philemon wird zum Schluss gesagt, dass Epaphras der Mitgefangene des Apostels Paulus war. Er ist mit ihm gegangen bis ins Gefängnis nach Rom. Dort steht nicht mehr Mitarbeiter oder Mitsklave oder was auch immer, sondern dort steht Mitgefangener. Wie einst Silas zusammen mit Paulus in Philippi im Gefängnis war, so ist es dort in Rom nunmehr auch Epaphras. Wir haben das sicherlich alle noch nicht erlebt, was es heißt, Gefangener zu sein. Aber Edelgefängnisse waren das keinesfalls. Und so schließt sich der Kreis von dem Belehrer zu dem Beter und zu dem Mitgefangenen des Apostels Paulus. Der Herr möge Gnade schenken, gerade unserer Zeit, die von so vielen Anfechtungen und Befürchtungen bedroht ist, unseren Weg gehen zu dürfen, vollkommen dazustehen noch einmal, nach oben gerichtet auf den Herrn warten. Das ist die Aufgabe und das Ziel von heute. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir und das wünsche ich allen anderen Gemeinden auch. Und der Herr möge das erfüllen und segnen. Ich bin am Schluss angekommen. Jetzt bete ich. Jesus, ich darf das auch im Gebet noch einmal vor dich tragen. Dieser Epaphras, der über den Phrasen dieser Welt steht. Ach, gib auch uns die Gnade, dass wir über all dieser Weltweisheiten, das, was uns die Welt zu bieten hat, auch in ihrer Literatur, in ihren Romanen und ihrer, was das Riesenangebot heute an den verschiedensten Dingen, auch der Abwechslung und des Vergnügens und, dass wir darüber stehen und dass wir uns ganz ausrichten auf dich in vollkommener Heiligung. Ja, lass uns diese Heiligung erleben, dieses tiefe Erlebnis, dass du uns verwandelst heute schon in dein Bild, 2. Korinther 3, Vers 18. Lass uns immer dankbar sein, in allen Stücken. Und dir gehorsam, Herr Jesus. Es gibt so viele Möglichkeiten, dir ungehorsam zu sein. Lass uns dir immer gehorsam sein. Lass uns dann vollkommen dastehen. Zu jedem guten Werk geschickt, dass wir nicht Hallotria treiben, Unsinniges tun, sondern wir wollen das tun, was dich fördert, was den Glauben fördert und was die Gemeinde fördert. Ja, und dazu gib uns einfach deinen Heiligen Geist. Und wohne du selbst in uns, weil wir gestorben sind. Und jetzt lebt Christus in uns. Das schenke uns doch allen, Herr Jesus. Und dann bitte ich einfach, dass du da deine Gemeinde zum Ziel bringst, dass sie zielgerichtet ist, dass sie vollkommen gemacht wird und dass sie dasteht und einmal vor dir dastehen darf. Mit Gold und Silber und edlen Steinen und dass du sie verwandelst. Dass wir dann vor den Vater geführt werden und unseren Dank und unser Lob empfangen. Welche große Zukunft ist uns da verheißen? Und so lass uns einfach treu sein. Treu und auch mutig und auch für die Gemeinde und für dich da sein und seiend, wie es einmal ein Epaphras gewesen ist. Ja, Vater, wir wollen dir eigentlich einfach anbeten im Namen Jesu. Und wir danken für alles. Es fällt oft so schwer zu danken. Ja, das ist richtig. Aber da gib uns immer wieder die innere Kraft, unseren alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen, der nach Gott und Christus geschaffen ist. Und das tragen wir doch alle heute schon in uns, dass wir das Bild Christi tragen und dass auch die Welt erkennt und das Licht an uns sieht, dass wir anders sind, dass du uns umgestaltet hast. Ja, nun lass uns einfach unseren Weg gehen. Wir wissen, dass wir keiner guten Zukunft entgegengehen, so wie es aussieht. Und da gib uns einfach die Bewährung und die Gnade und deinen guten Heiligen Geist. So segne diese Stunde und dann segne einfach diesen Tag und die Zeit, die vor uns liegt. Und segne auch diese Gemeinde hier und meine und unsere Gemeinde und meine Gemeinde zu Hause. Mögest du auch segnen, Herr Jesus, und die vielen anderen, die heute dein Wort gehört haben, die mögest du auch segnen. Dir allein sei die Ehre, Vater. Im Namen Jesu Christi. Amen. So, jetzt gehe ich auch andersrum.